Ja, es gibt ja den sogenannten klassischen Frühjahrsputz. Ich denke, die Frauen kennen den wahrscheinlich besser als wir Männer. Aber Frühjahrsputz ist ja dann, wenn der Winter so langsam rum ist, dass man anfängt, die Fenster zu putzen, dass man wieder klar sehen kann, dass man gewisse Dinge, die sich so angestaut haben an Rumpelzeugs, dass man das einfach rausschmeißt, umentrümpelt, einfach um das Wesentliche wieder zu haben, das Wesentliche wieder zu sehen. Und genauso ist es eigentlich auch im geistlichen Bereich bei uns Christen. Bei uns häuft sich mit der Zeit geistlicher Unrat an, das uns eigentlich vom Wesentlichen, und das Wesentliche ist der Herr Jesus, dass das uns vom Wesentlichen abhält. Das Thema, das wir heute haben, ist Josia, ein Vorbild für Nachfolger Jesu in der Endzeit. Und ich möchte genau anhand von diesem Mann Josia, der ja ein König war, der Recht tat vor den Augen des Herrn, dass wir an ihm beispielhaft sehen, wie wir in der Endzeit vorangehen. Und wir sehen einfach, dass dieser Josia radikal entrümpelt. Also er schmeißt genau das raus, was ihm hindert, mit dem Herrn Jesus in Ordnung zu sein. Und ich denke, alttestamentlich so Vorbild zu nehmen, ist wichtig. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass die Dinge, die im Alten Testament geschrieben sind, uns zum Vorbild, zum Trost, zur Ermahnung geschrieben sind. Hebräer 10,1 sagt auch, dass das Gesetz Schatten ist. Also wir sehen ja auch beim Josia, dass wir Schattenbilder in dieser Bibel im Alten Testament haben, die wir dann neutestamentlich anwenden können. Also wir wollen einfach sehen heute Morgen, wie dieser Josia geistlich vorgeht, und wir werden das anhand einzelner kleiner Punkte sehen, die zum Schluss dann ein Ganzes geben. Also ich einfach gut mal gucke, was macht dieser Josia einzeln, und dann zum Schluss, was ist vielleicht in meinem Leben, was ich entrümpeln muss oder was muss ich vielleicht neu reinbringen, damit ich das Wesentliche dann vor mir habe. Wer seine Bibel dabei hat, und ist gut, wenn ihr sie dabei habt, dass ihr mir besser folgen könnt, denn ich werde nicht das ganze Kapitel jetzt lesen, sondern immer nur auszugsweise, auch manchmal zusammenfasse, aber dass ihr wisst, wo ich bin, ist 2. Könige 22. 2. Könige 22. Und da wird uns dieser Josia vorgestellt, und ich möchte mal der erste Vers lesen, 2. König 22 ab 1. Und da heißt es: Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, eine Tochter Adajas von Bozkat. Der erste Vers hier, und da dürfen wir schon einiges lernen, ist Wiederherstellung vor dem Herrn Jesus Christus, Wiederherstellung, dass ich vor ihm Wandelrecht, ist jederzeit möglich. Und zwar egal, wie die Umstände sind. Und das sehen wir wunderbar an diesem Josia. Josia war ja ein König in Juda. Und Juda, wissen wir, ist ja die Segenslinie, da wo der Herr Jesus auch herkommt. Das heißt, wir haben ja Israel, das waren diejenigen, die, ja, da gab es keinen rechten König. So schattebildlich kann man auch sagen, vielleicht die Fromme. In Juda, da gab es schlechte Könige, gute, mittelmäßige Könige, aber auch sehr gute Könige. Und es heißt hier, Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und Josia heißt übersetzt, der Herr heilt oder der Herr stellt wieder her. Und das sehen wir auch an der Zahl 8. Wer die biblische Zahlensymbolik mal durchgenommen hat, haben wir auch schon öfters gehört von Brüdern. Zahl 8 ist in der Bibel die Zahl der Neuschöpfung. Also da stellt Gott etwas Neues wieder her. Zum Beispiel in der Arche sind 8 Personen. Gott richtet die Welt mit 8, fängt da etwas Neues an. Oder am 8. Tag wurde mal beschnitten. Neutestamentlich ist jeder Wiedergeborene auch beschnitten. Das heißt, da ist was Neues, eine neue Kreatur. Das heißt, wir sehen hier schon etwas Wichtiges. Gott fängt mit dem Josia etwas Neues an, obwohl die Umstände katastrophal sind. Wenn man mal vorher sieht, Manasse, Amon war da, aber gerade dieser Manasse, der hat ja Katastrophe angerichtet im Volke Juda. Also es gab keinen König, der es eigentlich schlimmer getrieben hätte. Der hat ja das ganze Heer des Himmels, hat er die Altäre aufgestellt, er hat Söhne durchs Feuer gehen lassen, er hat Ashtara-Bilder aufgestellt. Also er hat das Volk in den vollständigen Abfall gebracht. Ich denke, wir müssen ja nicht reden, dass wir heute in derselben Zeit sind. Wir sind im Umfeld von Götzendienst, von Abfall. Und genau in dieser Zeit stellt Gott wieder her. Ich denke, das ist eine ganz große Trost. Man kann ja manchmal denken, oh je, so schlimm ist dieses Umfeld. Was sollen wir als Christen noch bewirken? Die Umstände spielen überhaupt keine Rolle. Und das gilt auch für jeden Einzelnen. Wisst ihr, die Vergangenheit, da wo du herkommst, spielt keine Rolle in dem Sinn, was Gott mit dir noch vorhat. Ich muss es ganz ehrlich sagen, wenn ich meine Vergangenheit nehme, und die ist nicht ohne, Alkohol, Droge, Hurerei, Okkultismus, dass ich heute hier stehe, als wiedergeborenes Kind Gottes und dazu noch das Vorrecht habe zu predigen, ist einzig und allein die Gnade Gottes. Ja, wenn ich auf meine Vergangenheit schielen würde, dann wäre ich nicht hier heute. Wisst ihr, so ist das auch bei euch, in eurem Leben. Wir dürfen nie sagen, nur weil die Dinge so gelaufen sind, kann Gott mich nicht mehr gebrauchen. Und das gilt auch für unseren Charakter. Wisst ihr, ich würde mir so wünschen, dass der Herr Jesus nach meiner Wiedergeburt meinen Charakter vollständig geändert hätte. Hat er auch in gewisse Teile, aber vieles ist immer noch da. Und das regt mich manchmal total auf. Ja, ich komme manchmal mit mir selbst nicht zu Rande. Und wenn ich immer nur da drauf achten würde, was ist bei mir nicht in Ordnung, wo habe ich wieder gefehlt, dann wäre ich nicht hier. Aber die Zahl 8 in der Bibel gibt mir eine wunderbare Hoffnung. In Klagelieder 3,22, da geht es ja um den großen Abfall, wo Gott dann gerichtet hat, aber da ist ein wunderbares Wort, da sagt der Herr, die Gnadenerweise des Herrn sind es, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Das heißt, diese Gnadeerweise des Herrn und die Gnade des Herrn Jesus ist ja täglich neu für uns. Ich denke, das kann uns eine ganz große Hoffnung geben, dass der Herr immer noch ein Überrecht hat. Und das ist ja schon die erste praktische Anwendung für uns heute Morgen. Wo bist du in deinem Leben vielleicht, ja, kommst nicht zu Rande mit dir selbst oder mit der Umgebung? Wo denkst du vielleicht, ah je, jetzt haben wir hier auch noch den Coronavirus, wie soll das alles noch werden, kann Gott uns noch gebrauchen? Es ist nie zu spät. Josia wurde im Umfeld berufen, benutzt von Gott, wo alles zu spät war. Es geht dann weiter, wenn wir in unseren Ausgangstext gehen. Also der erste Punkt ist, Wiederherstellung ist jederzeit möglich. Und jetzt wollen wir einfach gucken, was macht denn der Josia, dass am Ende, dass Gott mit ihm sagt, du bist jemand, der recht gewandelt ist vor mir. Und das heißt in Vers 2 über der Josia, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Kann ich tun, was recht ist in den Augen des Herrn? Wenn ich auf mich gucke wieder, wird es schwierig. Aber jeder wiedergeborene Mensch ist letztendlich recht in den Augen des vom Herrn. Ja, er ist meine Heiligung, heißt in 1. Korinther 1,30. Er ist meine Gerechtigkeit. Das heißt, ich kann heute Morgen hier stehen und kann tun, was recht ist in den Augen des Herrn. Nicht aus mir, sondern aus ihm. Er sagt, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Und er wandelte in allen Wegen seines Vaters Davids. Der Josia hat etwas verstanden, etwas geistlich sehr Wertvolles. Er hat verstanden, dass nach Hebräer 13,7 wir gedenken sollen an unsere Führer, die uns das Wort des Gottes gesagt haben. Wir sollen ihr Ende anschauen und dann ihren Wandel nachahmen. Das heißt, der Josia hat verstanden, dass er sich Vorbilder sucht, wo er sich danach richten kann. Wir leben heute in einer Zeit, wo immer das Moderne das Nonplusultra ist. Immer das Neue und Innovative, der letzte Schrei. Oftmals ist es ja so, wenn du dich an die alten Grundsätze im Reich Gottes ja orientierst, dann wirst du belächelt, bist der ewig Gestrige. Aber du siehst hier, dass dieser Josia etwas Wertvolles macht. Er guckt, was haben die Väter gemacht, die vor mir gewandelt sind. Und der David war ja kein Perfekter. Ganz im Gegenteil, das gibt mir auch immer wieder Mut. Trotzdem heißt es über David, er war ein Mann in den Augen des Herrn, der auch recht stand. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir heute uns an den Brüdern, an den klarstehenden alten Brüdern orientieren, die vor uns gegangen sind. Wisst ihr, früher, das heißt eigentlich durch die ganze Kirchengeschichte, war das Christsein eine verachtete Minderheit. Ich habe es gestern schon auch mal gesagt, wenn du heute in die Christenheit guckst, gerade die junge Menschen, da geht es darum, cool zu sein, anpassungsfähig zu sein, den Zeitgeist nachzuahmen. All diese Dinge ist Gerümpel. Das bringt dich nicht näher zu Gott, das bringt dich eher von ihm weg. Wisst ihr, und ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe mir das heute Morgen noch gedacht, wenn ich heute nichts vom Christsein wüsste und würde in eine christliche Buchhandlung gehen heute und würde da mir mein Christsein aneignen, ich würde total fehlgehen. Da hast du nur Selbstbeweihräucherung. Ich meine, es gibt auch gute Dinge, aber du hast Selbstmanagement, du hast letztendlich, der Mensch steht im Vordergrund. Ich, meiner, mich, mir, Herr Jesus, segne diese vier. Darum geht's. Wisst ihr, aber das ist nicht das Christsein der Väter. Und ich bin immer ein guter Freund, als ich zum Glaube gekommen bin, zum Beispiel, da hat mir, und das war auch eine abgefallene Buchhandlung, muss ich ehrlich sagen, aber die hat mir ein Buch empfohlen vom Wilhelm Busch. Und den, das war ein Mann, von dem habe ich dann auch die Predigte angehört und da war Substanz dahinter. Ja, und die alten Väter, wenn du die Bücher liest, da ist Substanz dahinter. Wir sind nicht dieses Süppchen. Wir haben gestern gesagt, das Süppchen, das bringt uns nicht weiter. Wir brauchen wirklich Nahrung. Warum ist das so wichtig, dass wir uns an den Vätern orientieren? Ich denke, es ist ganz wichtig, gerade in unserer Zeit, denn nicht jeder, der den Namen des Herrn in den Mund nimmt, ist letztendlich auch ein Vorbild. Ich möchte dazu 2. Korinther 11 lesen. 2. Korinther 11, da sagte Paulus, ich fürchte aber, es könnte womöglich so, wie die Schlange Eva verführt mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das heißt, es fängt im Denken an. Jetzt sagt er denn, 2. Korinther 11, ab 3, denn wenn der, welcher zu euch kommt, das kann jetzt durchaus ein Vorbild sein, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Später führte Paulus dann noch aus, dass der Satan vor allem als Engel des Lichts kommt. Das heißt, das siehst du nicht immer gleich. Der kann sich sogar fromm gebären. Aber die Gefahr ist ihr eben, dass ich mich an jemand orientiere. Heute, wahrscheinlich zu alle Zeiten genauso, aber gerade heute, wo ich dem Teufel auf den Leim gehe. Ein falscher Jesus. Was ist ein falscher Jesus? Ein falscher Jesus ist da zum Beispiel, wo gepredigt wird, komm zu Jesus, dann geht's dir immer gut. Dann wirst du geheilt, dann hast du nie wieder Probleme, dann hast du keine finanziellen Probleme, es läuft alles wunderbar. Das ist ja was Schönes, aber das ist ein falscher Jesus. Er sagt, der falsche Geist, es gibt die Möglichkeit, dass du mit falschen Geist auf den Leim gehst. Wisst ihr, als ich mich bekehrt habe und dann in der Charismatik gelandet bin, das waren wirklich liebe Brüder, aber als ich da mit dem Toronto-Segen und alles in Berührung kam, das sind Dinge geschehen in Veranstaltungen, da hat wirklich der Geist gewirkt. Aber es war niemals der Heilige Geist. Es war ein falscher Geist. Da sind die Menschen umgefallen, haben geschrien, haben sich gewundert auf dem Boden. Die haben sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Es war aber alles im Namen des Herrn. Das ist eine Gefahr. Er sagt letztendlich, ohne falsches Evangelium. Was ist ein falsches Evangelium? Wisst ihr, wir haben heute Vorbilder in der Christenheit. Ich habe es gestern auch schon gesagt, denen rennen alle nach. Ist aber ganz klar ein falsches Evangelium. Wisst ihr, da wo der Katholizismus ins Spiel kommt, der ganz klar sagt, du wirst durch Werke gerechtfertigt und nicht allein durch Glaube, ist ein falsches Evangelium. Das heißt, wir müssen gucken, was haben unsere Väter gelehrt. Muss sie prüfen und dann, wenn sie gut waren, ihnen nachahmen. Wisst ihr zum Beispiel Georg Müller? Ein wunderbarer Mann. Wenn ich heute manchmal sehe, wie die Aufrufe kommen, Gott hat mit uns etwas Großes vor, er hat mir das und das gezeigt, Brüder, jetzt spendet, dann wird's der Herr gelingen lassen. Wie ist Georg Müller vorgegangen? Er hat niemandem was gesagt. Am Tisch saß er mit seinen Jungs und Mädels. Die haben nichts auf dem Tisch gehabt. Er hat niemandem was gesagt, hat gebetet. Dann hat Gott die Türe geöffnet. Das ist ein Wunder Gottes. Und nicht, wenn ich vorher alles in trockene Tücher habe. Weißt du? Also einfach gucke, der Josia hat etwas verstanden. Dann gehen wir weiter in unserem Ausgangstext. Also wir haben gesehen, Wiederherstellung ist jederzeit möglich und letztendlich die Väter als Vorbilder sind wichtig für uns. Und jetzt sagt er, und dieser Josia in Vers 2 am Ende, und er wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Das heißt, der Josia war ein Mann der Mitte. Wir Menschen und auch wir Gläubige, wir neigen zum Extrem. Jeder Mensch neigt mehr oder weniger zum Extrem, je nachdem, wie dein Charakter ist. Aber ich habe gemerkt, nochmal aus meiner Vergangenheit, ich bin zum Glaube gekommen und das Erste, was ich gesehen habe, ist, als ich in eine Gemeinde gekommen bin, es sind alle freundlich, ist alles wunderbar. Das war für mich wie der Himmel auf Erden. Und das hat mich sehr angezogen. Aber nach einer Weile habe ich gemerkt, ich bin irgendwie anders. Bei mir ist nicht immer alles freundlich, bei mir ist nicht alles in Ordnung. Und dann habe ich ein Problem gehabt, dieser Schein, den mir die Geschwister vorgegeben haben, der war ja nicht mal bös gemeint, der hat mich dazu gebracht, dass ich gedacht habe, bei mir ist irgendwas nicht in Ordnung. Nach der Zeit habe ich gemerkt, dass bei den Geschwistern auch nicht alles in Ordnung ist. Aber man hat den frommen Schein gewahrt. Und das ist etwas, ich habe neulich in Partei nach meinem Bruder gesprochen und habe ihn gefragt, Bruder, kann es sein, dass wir Christen eine Blase aufgebaut haben, wo alles nur schön, alles korrekt ist, alles wunderbar ist, dass du nie Kämpfe haben darfst und wenn du Kämpfe hast, dass man dich belächelt, dass du, wenn du Eheprobleme hast, dass das da nicht sein darf, all diese Dinge. Und er hat mir ein bisschen zugestimmt. Wisst ihr, wir haben oft Vorstellungen, wie es zu laufen hat und vergesse dabei, dass wir selbst Sünder sind, gerechtfertigt vom großen Gott, dass wir aber immer noch oftmals fehlen. Und das fehlt mir oft in der Christenheit, dass dieser fromme Schein, der manchmal überhaupt gar nicht da ist, dass es eben nur ein Schein ist, diese Blase, dass der aufrechterhalten wird. Das ist extrem. Wisst ihr, zu mir hat man schon gesagt, da sind Leute in die Gemeinde gekommen wollte, haben gedacht, vielleicht ist unsere Gemeinde die Rechte, als ich mit denen gesprochen habe. Und sie mir gesagt habe, was sie von unserer Gemeinde und von mir erwarten. Da habe ich mir gedacht, es ist besser, wenn ihr eine andere Gemeinde sucht. Ich gehe kaputt. Wisst ihr, da muss ich gucken, oh, ich bin der Pastor, bei mir ist alles wunderbar. Das geht eine Zeit lang, dann ist das durchschaut. Und dann sind sie enttäuscht und dann gehen sie sowieso. Wisst ihr, es geht darum, dass man auch sagen darf, ich habe Kampf. Ich kann nicht. Das gilt genauso extrem für die Traditionen, die theologische Traditionen. Viele von dem, was ich an Kämpfe habe, kommen von liebe Geschwister, die ihre Traditionen im Kopf haben, die oft überhaupt nicht biblisch sind, die sind dann aus den Mosebüchern. Und ich schlage mich dann mit denen rum, sage, wir sind gestorben fürs Gesetz, der Jesus hat bezahlt. Wisst ihr, wir müssen einfach gucken, dass wir nicht in der Extreme abgleiten. Weder liberal werde in der einen Sache oder eben dieses gesetzlich engstirnige, denke ich, ist eine ganz gefährliche Sache. Und der Josia eben, das ist wichtig für uns, der Anwendungspunkt, er war in der Mitte. Weder Tradition noch liberal, sondern er hat geschaut, was will der Herr? Wo stehst du in dieser Sache? Wo hast du deine Vorstellungen? Vom Reich Gottes, von der Gemeinde, vom Prediger, von dir selbst vielleicht. Wisst ihr, dem einen kann es nicht zu extrem sein, der will Volldampf, der andere zuckt schon zusammen, wenn ich sage, oh, der Herr Jesus ist auch ein Gott des Gerichtes. Der fällt auf vom Stuhl. Wir müssen einfach in der Mitte bleiben, dass man aus der Endzeit, dass man da durchkomme. Gehen wir weiter. Also, Wiederherstellung jederzeit möglich, er wandelt in den Wege Gottes und er fängt nicht an, rechts und links zu wanken. Wichtig für uns, dass wir in der Spur bleiben. Und jetzt kommt etwas, das möchte ich aber nur zusammenfassen, in der Verse 3 bis 5, da fängt jetzt dieser Josia an, er erkennt etwas. Und zwar, die Mitarbeiter vom Josia, die sammle Geld und gebe es der Arbeiter, verteile das, weil dem Josia etwas aufgefallen ist. Nämlich in Vers 5 am Ende heißt es, gebt ihnen das Geld, damit sie die Schäden am Hause Gottes ausbessern. Das heißt, dem Josia ist etwas aufgefallen, dass Schäden am Haus Gottes sind. Die Bibel sagt in Hebräer 3,6, sein Haus sind wir, neutestamentliche Gläubige. Wir sind Steine am Haus Gottes. Das heißt, dem Josia ist neutestamentlich aufgefallen, dass am Haus Gottes, an der Gemeinde gewisse Schäden sind. Auch wieder Anwendung für die Endzeit. Wenn ich mit dem Herrn gehen will, auch in der Endzeit, dann wird es zur Folge haben, wenn ich in der Spur bleibe mit ihm, dass mir gewisse Dinge im Reich Gottes auffallen. Die guten Dinge, aber auch da, wo gewisse Dinge nicht in Ordnung sind im Reich Gottes. Das Verhältnis letztendlich stimmt zur Gemeinde, wenn ich klar mit dem Herrn bin. Das heißt, es zieht mich als Gläubiger, wenn ich recht vorm Herrn stehe, auch immer in die Gemeinde. Ich denke, das ist ein ganz großes Problem auch heute. Wir haben heute eine sehr große Unverbindlichkeit Gemeinde gegenüber. Ich weiß, wie schwer das ist in der Gemeinde, dass es oft schwer ist, die rechte Gemeinde zu finden. Davon spreche ich gar nicht. Aber wir haben auch oft das Problem, dass man sagt, naja, ich brauche ja gar keine Gemeinde. Ist eh alles schlecht, ist eh alles nicht recht. Kann mir sowieso keiner recht machen. Von dem her, wenn du dann in so einer Situation bist, und ich spreche oft mit Leuten, die haben genau die Situation, dann wirst du verbittert und wirst letztendlich passiv. Und passiv, gerade in der Endzeit, ist der gefundenes Fresse für den Teufel. Ich darf nicht passiv werden. Und das ist jetzt auch wieder eine Anwendung für uns. Wenn wir gehen wollen wie dieser Josia, dann werde wir gewisse Dinge am Haus Gottes auffallen, dass da was nicht recht ist, aber dann werde ich nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ich werde anfangen zu handeln. Der Nehemia zum Beispiel, kennt er, als der Tempel zerstört war, Tempel sind wir, Heiliger Geist, schattenbildlich, als der Nehemia gesehen hat, dass alles kaputt ist, da hat er nicht gesagt, naja, dann nach mir die Sinnflut, dann ist es halt so, sondern was hat er gemacht? Er ist bei Nacht, in der Finsternis ist er gegangen und hat geschaut, was ist kaputt? Ist ja interessant, dass er zum Beispiel sagt, er war erschrocken, dass die Grabstätten der Väter zerstört waren. Also auch wieder hier Vorbilder, ist alles zerstört. Aber dann fängt er an, den Tempel aufzubauen, nach und nach. Wisst ihr, da wo ein Gläubiger recht steht, da ist die Liebe zur Gemeinde da. Weil er genau weiß, der Herr wandelt inmitten des Leuchters. Und das ist für uns letztendlich auch wichtig, wir und du und ich, wisst ihr, wir könnten tagelang darüber reden, wie schlecht die Christenheit ist. Aber das bringt mich nicht weiter, sondern ich möchte mit meiner Gabe, die mir der Herr gegeben hat, weil er mich neu geschaffen hat, das Reich Gottes trotzdem voranbringen. Sonst bräuchte man das alles hier nicht. Und das ist letztendlich, wisst ihr, wir sehen heute in einer herausfordernden Zeit. Gerade was die Gemeinde angeht. Sardes. Die Gemeinde denkt, sie lebt und ist doch tot. Das stimmt. Wisst ihr, was ich sehe? Manchmal fasse ich mir an den Kopf. Vielleicht ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob euch Bethel Church was sagt. Die ist sehr groß. Gerade über den Lobpreis kommt die sehr in Deutschland. Ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich auch in der Schweiz. Hillsongs und all das Zeugs. Wisst ihr, was die für Dinge treiben? Ist schon ein normaler Gläubige. Der muss nicht intelligent sein. Dem muss auffallen, dass hier Dinge laufen. Die sind so abstrus. Ich habe jetzt gerade ein Video gesehen, da fangen die Bethel Church Leute an, das sind die Apostel von heute, was die Bibel sagt, gibt's nicht mehr. Die stehen dann auf der Bühne und fangen an, den Geist des Rassismus auszutreiben. Jeder soll an seiner Tür Öl schmieren und dann soll er sie befehlen, dass der Geist des Rassismus rauswandert. Unsinn. Aber wisst ihr, wie die das machen? Die gehen auf die Bühne und dann nehmen sie einen Stab. Und zwar ist das vom Herr der Ringe. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Die nehmen den Stab Herr der Ringe, fasse den miteinander. Wisst ihr, das ist okkultes Zeugs. Wisst ihr, das sind auch die Leute, Bethel Church, die sich auf Gräber legen und Anteil haben am Geist des Verstorbenen. Wisst ihr? Und die nehmen dann den Stab und dann begebieten sie. Wisst ihr, da muss ich mich fragen, und das ist jetzt keine kleine Gruppe, sondern das ist die Gruppe, die einen großen Einfluss auf die Christenheit heute hat. Wisst ihr, da muss doch jeder normale Mensch sagen, also jetzt geht's zu weit. Ich habe viel Kämpfe gehabt, wo ich das geschrieben öffentlich habe, dass diese Bewegung kaputt ist, okkult ist, dass man mir dann gesagt hat, oh, bist du böse? Wie kannst du sowas sagen? Du musst 1. Korinther 13 anwenden. Menschen haben schon immer verrückte Sachen für Gott gemacht. Dann lass doch das auch bitte stehen. Wisst ihr, wir sind so verblendet in der Christenheit, dass du schon wieder verzagen könntest und die Liebe verlieren könntest. Aber das wollen wir ja nicht. Sondern es ist einfach letztendlich ein Fakt, dass die Schäden am Haus immens sind. Und jetzt, was mache ich aber? Und das habe ich gestern schon gesagt, aber ich möchte es mal ausführen. 1. Petrus 4, Vers 10. Jetzt bist nämlich du und ich gefragt. 1. Petrus 4, 10. Da sagt der Petrus, dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Die Bibel sagt hier, jeder von uns hat mindestens eine Gnadengabe praktisch bekommen, mit der du dienen sollst, egal wie die Umstände sind. Und ich weiß nicht, was deine Gnadengabe ist. Wir haben auch gestern gefragt, hat mich jemand gefragt, ja, wie erkenne ich das? Der Herr wird es dir zeigen. Das offenbart sich durch Gespräche, durch all dieses. Aber wisst ihr, wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern vorausgehen. Wenn ich eine Gabe habe des Bücherschreibens, dann schreibe ich weiter Bücher. Wenn ich einen Verlag übernommen habe und keiner kauft die Bücher, dann mache ich trotzdem erstmal weiter. Versteht ihr? Und wenn hier immer weniger werden, dann mache ich trotzdem weiter. Die Umstände sind erstmal zweitrangig. Und da möchte ich uns einfach Mut machen, dass wir da einfach vorangehen. Josia geht dann weiter, also Schäden am Haus Gottes. Ist wichtig, dass mir das auch auffällt. Dann geht die Josia weiter und jetzt passiert etwas, und das haben wir aber gestern schon abgehandelt, und zwar 2. Könige 22, 8. Und Hilkia, der Hohenpriester, sprach zu Schaffan, dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schaffan das Buch und er las es. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Endzeit. Josia, er war ein Mann des Buches. Das ist das Thema von gestern. Das müsste man nicht nochmal abhandeln. Aber letztendlich ist, du bist nur so stark, wie du am Wort Gottes stark bist. Ja, so wie weit du in das Buch eintauchst, umso mehr wirst du über die Endzeit überleben. Das ist letztendlich, wir haben gestern gesehen, der Herr Jesus selbst ist das Wort Gottes. Und er sagt uns, bewahre mein Wort, bewahre die Bibel, und dann werde ich dich aus der großen Versuchung heraus bewahren, die über den Erdkreis kommt. Das ist es. Das Wort Gottes muss im Zentrum sein. Ich habe gestern auch gesagt, praktisch, jeder hat von euch eine Bibel. Am besten nehmt sie auch mit in den Gottesdienst. Eine gute Übersetzung. Keine Übertragung. Am besten Textus Receptus. Aber es wäre ein Thema für sich. Aber einfach aktiv mit der Bibel umgehen. Warum? In Vers 11 kommt jetzt nämlich die Auswirkung daraus, wenn das Wort Gottes im Zentrum ist. Wenn es nicht im Zentrum ist, passiert Vers 11 nicht in Kapitel 22. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Wir werden letztendlich nur so stark sein, wie das Wort Gottes im Zentrum ist, und dann passiert etwas, dieser Josia tut Buße. Wie ist das ganze Umfeld, in dem er ist? Habe es ja gesagt, hätte er sagen können, so ist es halt. Aber sobald das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert einschlägt, und dafür muss ich es halt lesen oder hören, dann passiert etwas, dann zerreißt er seine Kleider. Dann fängt er an zu sehen, oh, ich bin ja doch nicht recht. Jetzt wird gerade Seele, meine Seele, vom Geist geschieden. Es ist ganz wichtig, dass wir das Wort Gottes haben und wenn es uns aufdeckt, dass wir Buße tun. Das tut nämlich der Herr. Er zerreißt bildlich seine Kleider, beziehungsweise bildlich für uns. Ihr kennt das Beispiel vom Frosch. Ich schmeiße Frosch ins heiße Wasser, der hüpft raus. Die Zeit haben wir nicht heute, sondern wir haben Zeit, wo du drin bist, der Frosch, und es wird langsam erhitzt. Ja, und er merkt es nicht. Und das ist die ganz große Gefahr. Wenn das Wort Gottes nicht mehr im Zentrum ist und ich dann daraus nicht mehr Buße tue, dann komme ich genau in dieselbe Situation wie der Frosch. Ich werde eingelullt. Ich habe keinen Maßstab mehr. Dann nehme ich mir noch die falschen Vorbilder, die mir sagen, du bist ja sowieso recht, und dann gehe ich unter. Wisst ihr, was gestern noch gut war oder wo ich gestern noch klar stand, heißt nicht, dass ich heute noch klar stehe. Ich habe mich oft gefragt, auch in dieser ganze, ja, mit dieser ganze Kämpfe und mit dieser ganzen Herausforderung, auch mit anderen Geschwistern, dass du irgendwann mal sagst, bin ich doch nicht extrem? Müssen wir es wirklich so ernst nehmen? Ist das Wort Gottes wirklich der Maßstab? Sollen wir uns nicht doch ein bisschen mehr öffnen? Gewinnen wir da nicht mehr Leute? Und dann fängst du an, wie der Frosch langsam aufzugehen. Wisst ihr, dann kommt vielleicht noch ein Bruder, der dich fragt, willst du nicht mal bei unserer Tagung mitmachen? Da darfst du auch mal sprechen vielleicht. Das ist ja dann auch nicht mehr so schlimm, dass da die Ökumene mitmacht, der ACK. Und dann kriegst du auch Einfluss. Ist es Selbstliebe? Ist alles eine Gefahr. Und der Teufel weiß genau, wie er es bei dir und mir anstellen soll. Deswegen das Wort Gottes und dann daraus folgend die Buße. Das ist ganz wichtig für uns. Und das kann Buße über deine Eigenliebe sein. Das kann Buße sein über deine Tradition, über deine Extremheiten, über deine Liberalität. All diese Dinge zeigt dir das Wort Gottes. Und daraus, Vers 13, jetzt kommt wieder eine Schlussfolgerung. Wir haben es auch bald geschafft. Aber es kommt wieder eine Schlussfolgerung. Vers 13, geht hin und befragt den Herrn für mich und das Volk und für ganz Juda wegen der Worte des Buches. Das heißt, er hat das Buch, er liest es, er tut Buße und jetzt heißt es, dass gefunden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben, dass sie alles getan hätten, was vor uns darin geschrieben ist. Wisst ihr, jetzt bekommt der Josia durchs Wort Gottes, durch Buße, jetzt bekommt er Erkenntnis. Jetzt versteht er, was läuft hier eigentlich. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht, das Christen haben. Sie dürfen verstehen, was hier läuft. Ein Ungläubiger hat das ja nicht. Der fragt sich ja, warum kommt jetzt der Corona? Warum ist das so schlimm? Warum passiert mir das? Das ist wie ein Blatt im Wind. Ein Christ, wer das Buch Gottes hat, der Buße tut, der bekommt Erkenntnis und darf verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Vollerkenntnis, sagt der Herr Jesus. Und das ist wichtig auch für uns Christen. Nochmal. Ich habe Geschwister, ganz viele Geschwister, auch wo ich früher Theologie studiert habe, alles, die sagen zum Beispiel, Corona kann niemals ein Gericht Gottes sein. Kann nicht sein, weil Gott ist Liebe. Ich habe Predigerin gehört, die ich auch aus unserem Umkreis. Predigerin, von dem her ist ja schon mal nicht recht. Aber die hat ganz klar gesagt, wisst ihr, da frage ich mich wieder, was ist los mit den Leuten? Die ganz klar gesagt hat, Corona kann kein Gericht Gottes sein. Warum? Sie findet im Neuen Testament keine Stelle, wo der Herr Jesus Gericht übt. Kein Gericht übt. Ist das richtig? Das ist nicht richtig. Dann sagt sie, und im Alten Testament findet sie keine Stelle, wo der Vater Gericht übt. Wisst ihr, dann denke ich mir, was ist mit den Christen los? Wisst ihr, was ich euch heute doch erzähle, das ist das ABC des Christseins. Aber anscheinend ist es eben nicht der normale Zustand, dass die Christenheit so vorgeht. Ich darf die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Ich muss das in aller Demut machen. Ich darf mich nicht überheben. Aber ich sage es mal so, wenn ich heute nicht mehr sage darf, dass Corona ein Gericht Gottes ist, dann ist was viel. Ich bin 41. Ich höre mich schon an wie ein Dinosaurier, wenn ich das jetzt sage. Aber was zu meiner Zeit normal war, wisst ihr, wir haben Früher, da haben wir uns reingeschlichen, um 10 Uhr kam, also 10 Uhr abends kam ein Programm für Erwachsene. Das findest du heute im Vormittagsprogramm, im Kinderprogramm. Ja, das ist nichts. Die Dinge, die in unserer Zeit verpönt waren, ich rede gar nicht von denen, die 50, 60 sind, die sind heute ganz normal. Und durchs Wort Gottes weiß ich, der Herr hält Gericht. Zwischenbilanz. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Und dann will ich noch drei kleine praktische Anwendungen geben, was wir jetzt tun sollen. Also wir haben gesehen, mit dem Abfall kann mein Verhältnis stimmen. Ist nicht an die Umstände gebunden. Wir gehen trotzdem voran. Und zwar dafür muss ich nicht extrem sein, sondern ich bleibe in der Spur der Bibel, des Herrn Jesus und der Väter. Ich darf mir Vorbilder nehmen. Ich bin froh, dass du noch lebst. Aber wenn du eines Tages nicht mehr da bist, dann dürfen wir uns zum Beispiel Lothar Gassmann zum Vorbild nehmen. Du weißt, dass du noch 50 Jahre bist. Ich versteht ja. Wir machen das immer so abstrakt. 61. Da hast du noch 50 vor dir.
Das weiß nur der Herr.
Also wir gehen in der Spur der Väter. Das nächste ist, ich werde nicht extrem und ich sehe den Ist-Zustand der Gemeinde. Das fällt mir auf einmal auf. Und dann gehe ich mit meiner Gabe, die ich habe, und versuche im Herrn Jesus Christus vielleicht sogar Dinge zu verändern. Wenn ich sie nicht ändern kann, ich harre trotzdem erstmal aus. Das Wort Gottes muss im Zentrum sein, dann werde ich nüchtern. Ich male mir die Welt nicht schön, sondern ich sehe einfach, was der Wille des Herrn ist. So, Praxis. Was macht jetzt dieser Josia? Ab Kapitel 23 dann, das könnt ihr dann lesen, wenn ihr zu Hause seid oder im Zimmer, da fängt er jetzt an, das Volk Gottes zu versammeln. Er sagt, ich habe euch jetzt das alles gesagt, ich habe euch das vorgestellt, wollt ihr jetzt einen Bund schließen? Oder beziehungsweise er schließt jetzt einen Bund mit dem Volk, die wollen auch wirklich. Die wollen das Wort Gottes, die wollen Buße tun, die wollen das alles. Die wollen auch das Dreckszeugs von Manasse auch nicht mehr haben. Wisst ihr, ich schließe mit euch heute keinen Bund. Das wäre jetzt nicht neutestamentlich abgedeckt. Aber neutestamentlich ist abgedeckt, dass 2. Korinther 8,5 sagt, sie gaben sich, jeder Einzelne, sich selbst hin, zuerst dem Herrn und dann dem Menschen. Wisst ihr, ich muss einfach in dieser Zeit heute sagen, Herr Jesus, ich werde genauso, wie der Josia das macht, so will ich gehen, in deiner Spur. Das muss jeder für sich selbst machen. Dann kann ich auch den Menschen dienen, mit reinem Gewissen. Das Zweite, was er macht, ist, das ist dann interessant, lest es, er fängt an zu entrümpeln, und zwar radikal. Er schmeißt alles raus, was der Manasse aufgebaut hat. Und eins finde ich genial, er schmeißt sogar den falschen Gottesdienst des Jerobeam raus. Der Jerobeam war ja ein gewiefter Hund, der hatte letztendlich Nordreich, er hatte einen Gottesdienst installiert im Nordreich, weil er gesagt hat, ihr müsst nicht ins Südreich gehen, nach Jerusalem, da war ja das Echte da. Sondern er hat gesagt, spart euch den Weg, ich baue euch genau das Gleiche auf. Ich mache euch zwei goldene Kälber, ich mache euch den Priesterdienst, der sieht fast genau identisch aus. Und ihr habt nicht mal mehr Strapazen, dahin zu gehen. Das ist genau das, was wir vorhin gelesen haben, 2. Korinther. Falsches Evangelium, falsche Geister, falsche Jesus. Wisst ihr, vieles, was im Reich Gottes scheinbar echt scheint, ist oft eine Fälschung. Und wie Spurgeon sagt, es ist oft nicht ganz falsch. Es ist immer Wahrheit mit Halbwahrheit. Ich muss letztendlich vor mir und vom Herrn gucken, was ist recht, was erkenne ich aus der Schrift und so weit gehe ich und nicht weiter. Das kann mein persönliches Leben sein, mein falscher Gottesdienst, den ich aufgebaut habe, mein falsches Gottesbild, falsche Kompromisse, Rebellion, Verzagtheit, wisst ihr, ich muss einfach hingehen und sagen, Herr Jesus, Römer 12, 1, nimm mich ganz, so wie du mich haben möchtest, dann veränder mich. Und jetzt kommt das Letzte, das Allerletzte und das Beste. Wisst ihr, jetzt könnte man ja meinen, wenn wir in der Endzeit vorausgehen wolle, dann müssen wir diese Dinge alle tun, das ist gut, aber jetzt muss ich ganz extrem sein und ganz radikal sein. Wisst ihr, da kommen wir wieder in das Extrem. Ich muss ganz entschlossen sein. Aber das Problem ist, das wäre wieder Gesetz. Der Josia macht eins, ganz zum Schluss, er fängt an, das Passa zu feiern. Er nimmt das Passa ins Volk. Und das heißt, es wurde kein Passa so gefeiert wie in diesen Zeiten. Was ist das Passa? Das Passa ist letztendlich ein Bild auf den Herrn Jesus. Das vergossene Blut, das vollkommene Opfer. Wisst ihr, ich muss nicht extrem werden. Ich muss überhaupt in diesem Sinne nicht radikal werden, sondern ich muss jederzeit das Blut Jesu in Anspruch nehmen. Du und ich, wir werden in der Endzeit noch so oft auf die Nase fallen, obwohl wir wirklich wollen. Wisst ihr, dann hilft die Selbstdisziplin auch nicht mehr. Sondern das Passa. Wisst ihr, wenn ihr alles vergesst, was ich gesagt habe, aber eins dürft ihr nicht vergessen, das Passa muss im Zentrum sein. Und der Lothar hat es gestern auch gesagt zum Schluss, wenn das im Zentrum ist, dann brauchst du nicht mehr die Endzeit sehen, dann siehst du nicht mehr Corona, dann siehst du nicht mehr deine eigenen Fehler, sondern dann siehst du nur noch Jesus allein. Und das ist letztendlich, was der Josia gemacht hat. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass der Herr Jesus bei all dem, was wir auch tun wollen, was wir dürfen, dass der Herr Jesus im Zentrum ist. Ich möchte noch beten mit uns. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, das vollständige Wahrheit ist und dass du uns aus dem Alten Testament auch immer wieder Vorbilder gibst, an denen wir uns entlanghangeln dürfen, Herr. Wir wollen wirklich diese Vorbilder nehmen, so wie du auch zu unseren Herzen gesprochen hast. Aber wenn wir aber bei allem fehlen, Herr, wollen wir eins nicht vergessen, Herr, dass du für uns gestorben bist, dass du im Zentrum bist, dass wir dir folgen, wohin du auch gehst, Herr. Und ich danke dir so, dass du Mitleid hast mit meinen Schwachheiten, dass du Mitleid hast auch mit den Schwachheiten meiner Geschwister. Herr, wir stehen letztendlich auf deinem Fundament und das darf uns keiner nehmen. Und dafür danken wir dir. Amen. Amen.